Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die katholische Kirche feiert am 25. Juni den Todestag von Dorothea von Montau. Sie wurde am 6. Februar 1347 in Groß-Montau geboren und starb am 25. Juni 1394 in Marienwerder. Dorothea lebte im 14. Jahrhundert, in einer Zeit also, in der die mittelalterliche Glaubenskraft zu versiegen schien und die relativ einheitliche mittelalterliche Lebensordnung sich zersetzte, in einer Zeit, in der die Christenheit in ihrer Mitte durch das Exil der Päpste in Avignon tief beunruhigt wurde, ebenso wie durch die erdbebenartigen Stöße von den Rändern her, Wycliffe in England und Hus in Böhmen. Es entspricht offenbar der Fürsorge Gottes für die Kirche, dass fast immer mitten in solchem Verfall große heiligen Gestalten aufstehen, durch deren besondere Frömmigkeit die innere Bedrohtheit der Epoche gewissermaßen aufgehoben wird. Der praktische Atheismus, die Weltsucht und die Machtgier, die im 14. Jahrhundert die Kirche gefährdeten, wurden ihrer schlimmsten zerstörerischen Wirkung beraubt durch den lebendigen, zur mystischer Schau gesteigerten Glauben heiliger Frauen, durch die demütige und bedingungslose Hingabe, mit der sie ihre Person und ihre Existenz dem Erbarmen Gottes als Sühneopfer überantworteten. Zu ihnen gehört Dorothea von Montau. Und in ihr begegnen wir wohl eine der ergreifendsten Gestalten in der Geschichte der spätmittelalterlichen Frömmigkeit. Sie ist fast die letzte in dieser Reihe. Vor ihr waren schon Katharina von Siena und Katharina von Schweden gestirnsgleich aufgestiegen und von Dorothea noch mehr als diese beiden als Vorbild geliebt und verehrt, die große Birgitta, an deren Reliquienschrein die Montauerin knien durfte, als man bei der Translation des Heiligen Leibes in das schwedische Heimatkloster für einige Zeit in Danzig Station machte. Dorothea wuchs im alten Ordensland Preußen auf, im Schatten der Marienburg, wo zu ihrer Zeit einer der berühmtesten Hochmeister des deutschen Ordens, Winrich von Kniprode, kräftig und erfolgreich regierte und dem ehemals armen Land aufblühenden Wohlstand bescherte. Es kostete deshalb Dorothea harte Mühe, aus der satten Behäbigkeit ihres Danziger Bürgerhauses auszubrechen, um die Armut zu verwirklichen, die das Evangelium selig preist. Dieses Ideal war schon ein Jahrhundert früher von Franz und Clara von Assisi gepredigt worden und sprang jetzt wie eine Art heiliger Infektion von dem Minoritenkloster in die vornehmen Stadtquartiere über und störte die Reichen auf. Noch ein anderer, seltsamer Widerspruch ist typisch für diese Zeit. Eine tiefe religiöse Unruhe trieb die gläubigen Menschen rastlos durch ganz Europa, von Heiligtum zu Heiligtum. In den Härten und Gefahren weiterer Pilgerfahrten wollten sie das Heil ihrer Seele suchen und finden. Und andererseits wurde gerade ihnen, mehr als anderen, die Ruhe mystischer Kontemplation geschenkt, in der sie die Tiefe der eigenen Seele und die Nähe Gottes unmittelbar erfuhren. Dorotheas Vater war ein holländischer Landwirt und Deichfachmann, Wilhelm Swaatze, den die Wanderlust der Zeit von der Rheinmündung an die Weichsel in das Dorf Montau verschlagen hatte, wo Dorothea unter 9 Geschwistern auf einem kleinen Bauernhof aufwuchs. Schon als Kind empfing sie ungewöhnliche Gnaden und fühlte sich zu harter Buße angetrieben, so daß ihr Rücken, nach ihrem eigenen Wort, aussah wie ein von der Pflugschar zerrissener Acker. 1363, 16-jährig, wurde das Mädchen mit dem vermögenden Danziger Schwertfeger Adalbert verheiratet, bis der Herr in einer Vision für sie die Grenze zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem niederriss und ihr Herz, nach ihrem eigenen Wort, zu heißbrennender Liebe entflammt wurde. Weit über menschliches Maß hinaus fühlte sie sich durch die zweifache, fast unvereinbare Verpflichtung ihrer Familie und ihrer mystischen Berufung gegenüber wie auf einem Kreuz ausgespannt. Die Ehe wurde ihr zum Martyrium. Sie gebar 9 Kinder und war ihnen eine liebevolle Mutter. Sie versicherte später ihrem Beichtvater Johannes von Marienwerder, sie habe im entferntesten Winkel jeder Kirche, in der tiefsten Entrückung, das zarteste Kinderweinen vernommen, das etwa daheim in ihrer Kammer ertönte, und sie sei heimgeeilt, um das Kind zu trösten. 4 Kinder starben ganz klein. 4 weitere wurden ihr im Pestjahr 1383 entrissen. So blieb ihr zuletzt nur die jüngste Tochter Gertrud, die später Benediktinerin in Kulm wurde. Allmählich verwandelte Dorotheas geduldiges Leiden auch ein wenig den störrischen Sinn des Gatten. Nach dem Tod der Kinder beschlossen sie, gemeinsam eine große Pilgerreise zu machen. Sie zogen über Aachen nach Süden zu dem berühmten Muttergottesheiligtum von Einsiedeln in der Schweiz nach Finsterwald, wie es in den Quellen heißt. Als es Winter wurde, tauchten sie wieder in Danzig auf, aber nur, um einen viel entschiedeneren Aufbruch vorzubereiten. Adalbert verkaufte Haus und Werkstatt, und das Jahr 1385 sah die kleine Familie wieder auf der Landstraße. Diesmal fuhren sie in einem Planwagen, und die 5-jährige Gertrud war mit dabei. Unterwegs raubten ihnen Strauchdiebe das kleine Vermögen, das sie mit sich führten und das ihnen dazu dienen sollte, eine neue Heimstatt zu gründen. In Einsiedeln steigerte sich die Spannung, die Dorotheas Herz zerriss, ins Unerträgliche. Es war wohl die große Versuchung ihres Lebens, der sie einen Augenblick nachgab, indem sie dem Gatten, der nach Danzig heimkehren wollte, zuredete, allein zu reisen und sie in der Einsiedelei in Finsterwald zurückzulassen. Adalbert willigte ein. Dorotheas Jubel über die endlich gewonnene Freiheit war unbeschreiblich. Als das Paar aber vor den Pfarrer von Einsiedeln trat, um die Trennung sanktionieren zu lassen, reute den Mann die gerade erst gegebene Zusage, und der Pfarrer befahl Dorothea, den Gatten wieder nach Danzig zurück zu begleiten. Sie nahm ohne ein Wort der Klage ihr Kreuz wieder an. Alles, was nun folgte, war wie ein Albtraum. Die Heimreise im Winter, der erkrankte Adalbert und das Kind reitend, Dorothea durch knietiefen Schnee wartend, die Ankunft in Danzig, mühsame Herbergsuche, elende Unterkunft in einer Hütte bei der Katharinenkirche, der Spott der Nachbarn, der allmählich in Bösartigkeit umschlug und Dorothea als Hexe und Ketzerin denunzierte. Adalbert lag beständig krank und beantwortete ihre tapfere Treue mit Übellaunigkeit und Schlimmerem. Sie waren so arm, dass Dorothea zeitweilig den Unterhalt erbetteln musste. Scheinbar unabhängig von diesem äußeren Unglück und doch im geheimnisvollen Zusammenhang damit entfaltete sich ihr inneres Leben in immer tieferem Einswerden mit dem Herrn am Kreuz, in immer rückhaltloserem Offenwerden für den Strom der dreifaltigen Liebe. In einer seiner seltenen Anwandlungen von Großmut schickte Adalbert Dorothea 1389 mit einem Danziger Pilgerzug nach Rom, um dort das Jubiläumsjahr mitzufeiern. Als sie zurückkam, war er gestorben und begraben. Sie versorgte die kleine Tochter in einem Kloster, verschenkte den Rest ihrer Habe in Danzig und siedelte nach Marienwerder über, wo sie in dem Domdekan Johannes einen gütigen und hochherzigen Priester fand, der sich ihrer annahm. Der gelehrte Mann war nach 20 Jahren Lehrtätigkeit an der Universität Prag in seine Heimatstadt zurückgekehrt, dort in den deutschen Orden eingetreten und Domdekan geworden. Er prüfte Dorothea streng, überzeugte sich von der Echtheit ihrer Frömmigkeit und ihrer besonderen Begnadung und nahm ihr die quälende Sorge, ob sie nicht doch vielleicht ein Spielball von Selbsttäuschung und teuflischer Einflüsterung sei. Am 2. November 1393 schloss er sie als Rekluse in eine an den Dom angebaute Zelle ein und reichte ihr, damals ein unerhörtes Privileg, täglich die heilige Kommunion. Voller Liebe empfing sie hier auch alle, die Rat und Hilfe suchend zu ihr kamen. In den Nächten rang sie betend mit Gott um die Beendigung des großen Schismas. Eines Morgens, am 25. Juni 1394, fand man sie tot in ihrer Klause. Wir verdanken Johannes von Marienwerder eine ausführliche Lebensbeschreibung Dorotheas, in der er auch alles, was die heilige Frau ihm von ihren Offenbarungen mitgeteilt hatte, einfügte. Der gelehrte Domherr hat Dorotheas rührende Bemühungen, ihre inneren Erfahrungen auszudrücken, in ein ebenso rührendes spätes Latein übertragen, und er schenkte uns in diesem Werk auch ein ergreifendes Bild der inneren Gestalt dieser ganz schlichten und ursprünglich ungebildeten Frau, die allein unter dem einströmenden Licht des Heiligen Geistes, dem sie sich willig öffnete, höchste Weisheit gewann. Ihre Frömmigkeit ist geprägt durch eine innige Liebe zum armen, demütigen Herrn am Kreuz, dessen Gegenwart in der Eucharistie sie in dem Maße immer lebendiger erfuhr, indem sie ihr eigenes, leidvolles Dasein mit seinem Opfer vereinigte. Sofort nach ihrem Tod begann man mit den Vorarbeiten zu ihrem Seligsprechungsprozess, aber diese Bemühungen gingen in den Kriegswirren der folgenden Jahrhunderte unter. Aber auch ohne offizielle Kanonisation verehrte das fromme Volk sie als Patronin des Preußenlandes.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.